Ja, aber darin liegt doch kein Widerspruch. Die heutige Lesart des Gedankens, Arbeitslosigkeit schwört faschistische Tendenzen oder gleich den Faschismus herauf, besteht darin, dass behauptet wird, es gäbe quasi einen Automatismus von der Lage, der Not des Arbeitslosen hin zu, wir wollen einen faschistischen starken Staat. Man kann das Argument für sich für einen Moment betrachten, warum das unsinnig ist. Von einer Lage, auch aus der Lage der Not, führt zum Faschismus überhaupt kein Automatismus. Es sei denn, der Mensch, der in dieser Lage steckt, macht sich über diese Lage ein verkehrtes Urteil zurecht. Und das verkehrte Urteil, das vonnöten ist, wenn ein Mensch deswegen Reps wählt oder Le Pen, das besteht darin, dass er sich sagt, dass er in der Wirtschaft keinen Arbeitsplatz findet, deswegen schlecht dasteht, erklärt er sich nicht aus der tatsächlichen Tat des Staates, die ganze Gesellschaft unter die Marktwirtschaft zu subsumieren, also machtvoll aufzutreten und Kapitalismus zu befehlen, sondern er erklärt sich das aus einer Schwäche des Staates, die deswegen das Arbeitsplatzangebot nicht bis zu jedermann hintragen könnte. Das fällt aber auch gar nicht in die Absichten eines Staates, der auf Marktwirtschaft und Kapitalismus hält. Jedenfalls braucht es diese verkehrte Übersetzung, sich eine Lage, die aufgrund einer machtvoll verwalteten staatlichen Wirtschaft zustande kommt, als Abwesenheit staatlicher Macht zu erklären. Erst dann ist man geneigt, nach dem starken Staat zu rufen, den man vermisst. Das sind falsche Gedankengänge. Für die mag auch manch ein Mensch aufgeschlossen sein, viel mehr als mir lieb sind. Jedenfalls sind sie nicht das, was die bürgerlichen Ideologen dazu sagen, nämlich der quasi natürliche, automatische Übergang, weswegen man bei Arbeitslosigkeit immer die roten Lampen anschalten müsse, Vorsicht Faschismus. Dies hat der Hitler genauso gesehen. Der Hitler hat gemeint, als Automatismus, dass mit der Lage bereits der Ruf nach dem starken Staat verbürgt sei, traut er diesem Menschen und Bewusstsein für keinen Millimeter, weil er der Meinung war, er damals, es fiele noch in den Umkreis der bewusstseinsmäßigen intakten Leistungen, auch mal den anderen Schluss zu ziehen, dass eine Nation, die ihre Menschen in solche Schicksale steckt, vielleicht gar nicht das Richtige ist oder die eigene. Der hat also gemeint, und damit meine ich, ist ein Widerspruch erledigt, er muss dafür sorgen, dass aus dieser Lage der von ihm gewünschte Übergang wird, darauf verlassen, dass er ohne sein Zutun passiert. Das mochte er sich nicht. Und deswegen hat der Mann sich für seine Sache angestrengt und ist von Wahlkampfveranstaltung zu Wahlkampfveranstaltung gerast. Und den Rest, das darf man ja auch nicht verschweigen, hat er auch mit anderen Mitteln erledigt, also mit Gewalt. Der hat ja auch Tatsachen geschaffen. Er hat nicht nur geworben für den Übergang, sondern er hat den Willen und die Fähigkeit, das ins Werk zu setzen, durch seine Schlägertruppen auch dem bürgerlichen Opportunismus bewiesen. Man muss gar nicht einfach der überzeugte Hurra-Schreier sein gegenüber Hitler. Es reicht auch eine patriotische Sekundärtugend, nämlich zu sagen, da wo Gewalt über mich ist, da will ich kleine Brötchen backen. Das erreicht man auch mit einer SA.
Eine Sache, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Die Auflösung, die dir eingefallen ist, das ist zumindest, wenn ich sie richtig verstanden habe, der zweite vom ersten Schritt. Das mit dem, dann muss man sich um eine Existenzsicherung von denen kümmern. Das ist der zweite. Der erste Schritt ist, wenn die Leute so sind, und da hat der Hitler ein gewisses Verständnis für gehabt, dass sie zur Stempelstelle gehen und anschließend alles versaufen. Ja, sogar mit kommunistischen schlechten Meinungen sympathisieren, dann sind sie ja eigentlich verloren für den Arier. Dann hat er auf der anderen Seite den Guten in dem immer gehabt, die auch noch im schlimmsten Elend des Deutschlandlied pfeifen. Der erste Schluss hieß, zwar übrigens auch ein kleiner Rassismus, übrigens einer, auf den haben die Faschisten nicht das Patent. Solche Leute brauchen einen Führer und eine entschlossene Bewegung, um das Gute gegen das Schlechte zu stellen. Das war dem seine Elite-Theorie. Der schlummernde Arier, in der Masse schlummert der Arier immer. Schlummern tut er schon, aber der schlummert. Der braucht eine Elite, der sich an die Spitze der Bewegung stellt und ihm ihr besseres Selbst im Ernstfall einbläut. Der erste Schluss ging auf Führung und Gewalt. Dann gab es noch einen zweiten Schluss, ja, da muss man auch noch dafür sorgen, dass die Geführten auch hinterherlaufen können.
Ich habe noch eine Nachfrage. Jetzt wurde es klar, so der Hitler hingekommen ist. Kann man so sagen, also, so braucht er eine gute Erklärung, dass sein Volk nicht so tickt, wie er es in seinem Land vorgelegt hat. So braucht er die absurde Funktion einer Menschensorte, als Zweck und Naturschädigung Deutschlands, sogar außerhalb Deutschlands war. Weil, ich frage ihn das deshalb, weil er hat ja auch noch andere Gründe, die ihn dort gemacht haben, warum die Deutschen nicht sich so verhalten haben, wie er es von ihnen verlangt hat. Also es gab eben gute Gründe, ihn als deutsche Volk zu beschimpfen. Das ist halt Staat als Vaterland nur an den eigenen Waffen gedacht.
Und deswegen wäre zum Beispiel der Spanische oder der Italienische Faschismus einen Stalin nicht gleich gewesen, weil er haben sie nur unter mich
gewesen. Richtig, ja, ja.
Das ist die Logik des faschistischen Lebens. Erklärt worden, und die denken, die schafft sich Volksfeinde. Welche sie nicht schafft, auch erklärt worden, ist wirklich eine Frage der Willkür. Und auch eine Frage, das Argument haben die selbst nicht umgeht, eine Frage der historischen Gewohnheit. Dass einfach so ein Typ wie Hitler hergeht und sagt, na, was kennen wir denn nur aus der Geschichte? Das ist das normale historische Denken, das jeder Historiker macht. Ja, warum machen denn Deutsche sowas? Ja, im 14. Jahrhundert gab es doch schon mal sowas. So ungefähr viel mehr Gedanke,
ist das Willkürliche an der Stelle logisch notwendig. Weil wenn du denkst, was ist denn die? Wenn du dir die Welt so zurechtlegst, was ist denn die, die eigentliche kraftverhindernde Kraft? Dann bist du eh schon im Idealismus. Was sehr nützlich ist für Gewalttäter. Insofern ist es wurscht, was du sagst, da sehe ich sie. Du definierst sie aus diesem Willen heraus. Die Definition ist fertig. Das ist übrigens bei Ausländerfeindlichkeit doch ganz genau dasselbe. Warum passiert einem von denen hier, die können dir bis in die fünfte Generation, wenn es sein müsste, den Arier-Nachweis machen. Ne? Die haben Pech gehabt, die sind mit braunen Augen und schwarzen Haaren geboren. Außerdem fahren sie zu viel Ski. Warum passiert denen denn, dass die von Skins aus der Straßenbahn gestoßen werden und totgeschlagen werden? Der Gedanke ist fertig. Es gibt sowas. Es gibt was das Volk in seiner Einheit stört. Das andere. Die Bestimmungen sind alle fertig. Und dann wird gezeigt. Das Bedürfnis des Zeigens, das kommt aus dem, was überhaupt das praktische Interesse am Gedanken ist. Dingfest zu machen. Was das eigentliche Recht dauernd durch kriminelle Aktivitäten oder weiß ich was kaputt macht. Dingfest machen. Das ist der Steckbrief, den gibt es im nationalistischen Denken. Da steht alles unten drunter, was der ist, Und jetzt wird das Bild gesucht für oben ran.
Die Frage ist, die sind natürlich auch gesetzt noch anders kombiniert. Auch von linker Seite oder von britischer Seite. Einfach an dem weitergemacht, dass ich glaube, gedacht wird, ja, wenn Faschismus ohne Juden bringen möglich ist, was man ja in Italien sieht, gehört jetzt das Juden bringen zum Faschismus oder gehört das der, wenn der Faschismus macht, Juden? Und dann sind wir bei konkreten Fragen.
Das ist übrigens ganz komisch, das ist aber ein Seitenargument. Das ist jetzt nicht das logische Argument, sondern es ist ein Seitenargument zur politischen Debatte dieser Frage in Deutschland. So richtig rätselhaft haben sie es in Deutschland dadurch hingekriegt, dass sie das Ermorden von Kommunisten sauverständlich finden. Dabei war es derselbe Steckbrief. Aber die mal weggetan. Dann das Zeug über die Slawen und wie man mit denen umgehen muss. Ja, das waren Kriegsgegner, das macht man dann immer so. Die mal weggetan. So war das Rätsel überhaupt aufgebaut, richtig.
Ich will noch zwei Ergänzungen machen. Faschismus in Italien, Spanien und so weiter. In Ergänzung zu dem, was gesagt worden ist. Das, was sie mit dem deutschen Faschismus gemeinsam haben, was sie eben auch zum Faschismus macht, die rassistische Definition des eigenen Volkes. Alle, die nach unser Volk überhaupt das zu größeren Berufen und zwar von Natur aus. Dass sie andere Feinde hatten, nachher was anderes. Aber diese rassistische Definition des Auftrags und des Rechts auf Erfolg des eigenen Volkes haben alle Faschisten. Erste Ergänzung. Zweite Ergänzung. Die Frage, wie kommt der Hitler auf den Juden, die kann man stellen, man muss aber dann enden, ist ja auch gemacht worden, dass der Hitler gar nicht auf den Juden gekommen ist, sondern der Hitler ist auf den Antisemitismus gekommen, auf eine vorfindliche historische Ideologie ist er gekommen, das hat mit dem Juden erstmal gar nichts zu tun, ist auf diese Ideologie gekommen und übrigens hat er die selbst auch nochmal passend gemacht, hat nämlich eine ganze Reihe von ideologischen Momenten des vorfindlichen ideologischen Antisemitismus gestrichen. Da hieß es zum Beispiel, Juden wirklich nie integrieren können. Er musste aber für sein Argument, musste er gerade das Integrationsargument, das hätte Gegenteil behaupten und so weiter und so fort. Also aufpassen, wenn man über diese Sache redet, ich würde schon auf der Nuance ein wenig rumreiten, die für sehr wichtig halten, immer zu sagen, der ist gar nicht auf Juden gekommen. Nein, er ist auf Antisemitismus gekommen. Die Frage ist auf Juden gekommen, leitet sofort über zur nächsten ganz falschen Frage. Ja, aber an den Juden ist doch eigentlich gar nichts dran. Da macht man dort dieses Beweisanliegen, wovon die Schulbücher voll sind, auf und runter, die immer nachweisen wollen, aber an den Juden ist da eigentlich gar nichts dran. Geht in eine vollkommen falsche Richtung. Deswegen diese Nuance durchaus im Kopf behalten.
Ja, das muss man eben ernst nehmen. An den Juden ist gar nichts dran. Also sind die auch nicht der Grund für die Rollenzuweisung, die der ihnen gegeben hat. Sein Projekt ist der Grund. Und die erste Frage, die geht von einer falschen Unterstellung aus. Man kann zeigen, warum der staatliche Materialismus, das Programm, das der vorgehabt hat, einen Grund enthält, warum der so ein ideologisches Bedürfnis entwickelt. Ja, Nationen, die wollen erstens was und zweitens wollen sie das, was sie vorhaben, wie eine unwidersprechliche Objektivität präsentieren. Die suchen also immer zu ihren Taten auch eine Darstellungsform. Das kann man mit dem Rückgriff auf Rechte tun, die man hätte aus der Geschichte, aus der Tradition oder über rassische Argumente. Wurscht. Logisch ist aber das Verhältnis. Man fügt dem Vorhaben, dem Willen, einen unwidersprechlich klingenden, objektiven Rechtfertigungstitel oder eine Interpretation zu. Und dieses Verhältnis darf man nicht dadurch in Zweifel ziehen, dass man meint, die Interpretation, zu der man greift, hätte nur dann ihren Sinn und Bestand, wenn sie sich in einen funktionellen, materiellen Nutzen überführen ließe. Das ist nämlich der ganze Zweifel an der Judenkiste, dass man sagt, ja, jetzt verstehe ich, wie der auf das gekommen ist, aber genutzt hat es an der Ostfront nicht, dass er Leute, die dekoriert waren, verbrannt hat. Das ist eine falsche Verbindung. Der Grund dafür, solche ideologischen Konstruktionen zu wollen, ist der staatliche Materialismus. Aber die Konstruktion muss sich nicht durch einen funktionellen Nutzen für diesen Materialismus beweisen. Das ginge auch gar nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, es stimmt schon nicht, dass die Judengeschichte in irgendeiner Hinsicht unwahrer wäre als die heutigen Geschichten über Ausländer, die Arbeitsplätze stehlen. Das erkläre ich jetzt nur, wenn einer nachfragt, aber vielleicht sagt es ja was. Das ist nicht das Verhältnis von wahr und unwahr oder passender, unpassender.
Der Rassismus von oben, der hat was Ehrliches und was Spinnertes. Die ehrliche Seite beim Rassismus von oben, da liegt übrigens auch das Notwendige drin ist. Staaten, die sich sowas vornehmen, wie der Hitler es für Deutschland vorgenommen hat, das ist aber nicht dem sein Patent, haben das Ehrliche an sich, dass sie meinen, mit Nachdenken, mit Prüfen, ob das für einen gut ist, steht der Erfolg nie hinter. Es hat die praktische Seite, deswegen braucht man ja die Gewalt übers Volk. Es hat die theoretische Seite. Deswegen ist es notwendig, dass es ein unbedingtes gefolgsames Verhältnis zwischen Führung der Nation und Volk der Nation gibt. Das ist ein Vorhaben der Nation. Das darf nicht gebrochen sein durch Überlegung, was machen wir und wie passt zu mir. Das ist die Notwendigkeit des Bedürfnisses, das Vorhaben der Nation in eine Sendung des Volkes zu übersetzen. Mit all den logischen Kunstgriffen, die da fällig sind, wie Werte, das sind diese berühmten Argumente ohne Weil, also begründungslose Begründungen, so überhauptige, wo man nicht drum rumkommen können soll, Gefühl und Natur. So, da liegt die Notwendigkeit erstmal von dem Scheiß. Da das gleichzeitig Korrekturprogramm ist, an dem, wie es das Wir gibt, wie es das Volk gibt, gibt es das Bedürfnis, was stört es, Wir Ding festzumachen. So, da jetzt liegt da immer die Notwendigkeit und die Notwendigkeit der Willkür. Das ist eine komische, logische Kategorie, die ich da behaupte. Notwendig ist der Übergang, da gibt es das, was eigentlich sein muss, gestört ist, da gibt es was. Die Stärke des Arguments, da will ich dem Redner da recht geben, die Härte, die Notwendigkeit des Arguments liegt in der Unangreifbarmachung, im Bedürfnis theoretischer Unangreifbarmachung des nationalistischen, ohne Wenn und Aber zusammengeschlossen Seins von Staat und Volk. Da liegt die Hardware der ganzen Idiotien, die dann kommen.
Es gibt noch nicht wenig Juden, die als Deutsche keine Gründe sagen, weshalb man sie abschlachten. Wenn ich mich an diese Reaktion nach Jahren erinnere, so mit den Ausländerfeinden schreibt, das Volk gefragt wird, wir müssen fürchterlich feststellen, wie das Volk rassistisch ist, würden einige deutsche Juden gefragt, die sie als Betroffene, damalige, so wie jetzt in den jetzigen Rassisten stehen, was von dem Volk kommt.
Ja, das kommt daher. Das, ja, Entschuldigung.
Wo viele gesagt haben, was damals passiert ist, ganz was anderes. Denn es ist ein himmelweiter Unterschied.
Richtig.
Ja, und das kommt daher, dass die einerseits so fassungslos sind über den Rassismus von damals, ihn selber beherrschen, ohne ihn zu merken. Dass ein Jude darüber erschrickt, Opfer zu sein, kommt daher, dass er den Gedanken denkt, ein Deutscher, ein deutsches Volk geht gegen einen Deutschen vor. Es gibt aus der Jetztzeit Beispiele dafür. Kürzlich ist Rabin ermordet worden und die Schlachtzeile in Jerusalem hieß, ein Jude vergießt jüdisches Blut. Warum ist das ein Skandal? Das, weil die Denkungsart ist, dass ein Mitglied des jüdischen Volkes einen Juden umbringt, was aber nach der Unterstellung nicht sein kann, weil die als Volk eins sind, also keine Gegnerschaft unter sich kennen. Gut. Wenn es jetzt zu dem Thema aktuell keine weiteren Fragen gibt, will ich diejenigen, die vielleicht noch über die eine oder andere stolpern, über den Anlass trösten. Der Anlass des ganzen Abends war ja diese Neuerscheinung, der Faschismus und seine demokratische Bewältigung. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Anmerkungen zu dem Ding. Wir haben schon vor längerer Zeit mal eine Veröffentlichung unter diesem Titel Der Faschismus publiziert, oder die nationalsozialistische Herrschaft hieß das. Der Kern dieser Ableitung ist zwar auch Gegenstand dieses Buches mit gewissen Veränderungen, aber es ist nicht einfach eine Neuauflage dieses alten Werkes, das an Leute, die sich schon länger mit unserer Literaturbildung beschäftigen, sondern enthält sehr vieles, das erst jetzt geschrieben werden konnte. Beispielsweise die Konjunkturen des Antifaschismus, des offiziellen, von dem ich die drei Grundmomente versucht habe zu skizzieren, das auch noch in ihrer geschichtlichen Entwicklung, da hat es ein paar Etappen gegeben. Da hat es einen Willy Brandt gegeben, der noch auf Schuld und Scham gemacht hat in Warschau und auf Wandel für Annäherung plädierte. Dann gab es aber später auch mal einen Geißler, der gesagt hat, nicht die Wehrmacht Hitlers war verbrecherisch, sondern die Pazifisten, die die Nachrüstung verhindern. Die haben schon damals verhindert, dass man den Bösen gleichzeitig rechtzeitig alle macht. Also die Konjunkturen dieses Antifaschismus und vielleicht auch das noch zur Lektüre empfohlen. Was haben eigentlich damals die, die durchaus es in ihrer Macht gehabt hätten, den Faschismus zu verhindern? Die Kommunisten, die mit ihrer Arbeiterbewegung, was haben die eigentlich alles falsch gemacht und falsch gedacht? Auch das ist sehr ausführlich gewürdigt. Und man erfährt, warum die Auschwitz-Lüge das konsequente Ende des deutschen Antifaschismus markiert. Mit den wachsenden Erfolgen der deutschen Nation haben sie tatsächlich das Selbstbild, das sie von sich pflegen, so korrigiert, wie es der Jenninger vor 10 Jahren vorexerziert hat, das aber zur Unzeit. Heute reist ein deutscher Außenminister nach Amerika und weist jede Kollektivschuld weit zurück. Ein wenig verlogen, dieses Kollektiv nach innen, gibt es ja heftig, wie man hört. Da gibt es keine Eintrittsformulare, keine Austrittsformulare, hält niemand für einen sittenwidrigen Verein, sondern für eine Schicksalsgemeinschaft. Da gibt es das Ding. Aber wenn es angegriffen wird, das Kollektiv deutsches Volk, von außen, dann gibt es plötzlich nur Einzelfallprüfung. Es spricht für das Selbstbewusstsein dieser deutschen Nation nichts von den Verfehlungen des Faschismus als Anklage gegen das erstarkte Deutschland länger zu dulden. Die Schönfärberei, die ich beim Jenninger skizziert habe, ist in den offiziellen Bestand des nationalen Bewusstseins aufgerückt. Dass im Prinzip das deutsche Volk mit richtigen patriotischen Tugenden leider auf den falschen, weil verrückten Führer gesetzt hat. Und das ist die Quelle dafür, dass es ein letztes Ärgernis zu bereinigen galt. Es ist die Liste des Verständlichen, so universell geraten im Rückblick auf den Faschismus, dass nur der eine Punkt Judenvernichtung nicht in die Abteilung des Verständlichen einrücken konnte, weil ein staatsmaterialistischer, von heutigen Maßstäben aus akzeptabler Gesichtspunkt dafür selbst unter diesen hartgesottenen Nationalisten nicht auffindbar war. Und weil das so ist, hat sich ein rechtes Echo eingestellt, das die fortgeschrittene Schönfärberei zum Anlass genommen hat, diesen einen letzten Punkt, der partout nicht da drunter passt, dann wenigstens zu leugnen und zu sagen, Auschwitz, das hat es nie gegeben. Das ist der letzte Punkt, an dem Deutschland einschreitet und sagt, das wird kriminalisiert. Die Auschwitz-Lüge, das Leugnen der Tatsache, dass es diese Judenvernichtung gegeben hat, das ist ein Straftatbestand in Deutschland geworden. Das ist der logische und konsequente Abschluss des deutschen Antifaschismus. Abschluss deswegen, weil man sich damit die übliche Bezichtigung, was alles verfehlt war in Wehrmacht und Volk, vom Hals lädt, und mit der letzten Anklage, die übrig bleibt, Judenvergasung, eine Grenzziehung des Nationalen vorgibt, die ein universeller Freibrief ist. Wer nämlich sagt, eins lassen die Deutschen sich natürlich nicht wegleugnen, Auschwitz, Judenvergasung, der sagt, der deutsche Anspruch, die ganze Welt zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, soll darin als Bescheidenheit oder sich selber Grenzen setzend akzeptiert werden, weil er von etwas Abstand nimmt, das er gar nicht will, Judenvergasung. Dafür aber soll akzeptiert werden, was er will. Das ist der Gipfelpunkt, der Abschluss dieses Verfahrens. Was dazwischen steht in den letzten 40 Jahren, das kann man unter anderem diesem Buch entnehmen. Das kann man auch wie ein Lexikon benutzen. Da kann man nachschlagen unter A wie Autobahn. Dann erfährt man, wie die es mit der Autobahn gehalten haben. Oder Naturgeschichte, Vorsehung. Also das gehört in jeden Bücherschrank. Und deswegen möchte ich euch dringend ans Herz legen, dieses Buch zu kaufen. Zu kaufen gibt es das in allen Buchläden, wo man den Gegenstandpunkt kaufen kann. Und für die, die wegen ihrer mangelnden Anbindung an die öffentliche Infrastruktur wenig Gelegenheiten haben, gibt es hier vorne eine begrenzte Anzahl zu kaufen. An das Buch vom letzten Mal möchte ich auch noch erinnern. Wärmstens empfohlen, das Buch zur Jugendgewalt. Wer es noch nicht hat, kann es draußen kaufen.